und laut zu stellen. Warum das Fest der Matzot Pessach genannt wird? Es gibt eine Frage, warum nennen wir den Feiertag, der in der Tora Fest der Matzot genannt wird, Pessach? Die Antwort ist, dass geschrieben steht, ich für meinen Geliebten und mein Geliebte für mich. Das heißt, wir preisen den Schöpfer und der Schöpfer preist Israel. Deshalb wird dieser Feiertag in der Tora Fest der Matzot genannt wird. Es ist so, als ob der Schöpfer Israel lobt, was bedeutet, dass Israel und der Feiertag mit dem Namen Pessach, so wie geschrieben steht, und du sollst sagen, es ist ein Pessach-Opfer für den Ewigen, der an den Häusern der Kinder Israels in Ägypten vorbeigegangen ist, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser verschonte. Auch im Midian-Krieg heißt es, und der Ewige sprach zu Mose und sagte, räche dich für die Kinder Israel an den Midianitern. Und Moses redete zum Volk und sagte, bringt Männer aus eurer Mitte für ein Herr, damit sie gegen Midian ziehen, um die Rache des Ewigen an Midian zu vollstrecken. Wir sollten verstehen, warum der Schöpfer zu Mose sagte, dass der Krieg gegen Midian die Rache der Kinder Israels ist. Und Moses zum Volk das Gegenteil von dem sagte, was der Schöpfer ihm gesagt hatte. Er sagte so, dass der Krieg gegen Midian die Rache des Ewigen sei. Wir sollten dies auch auf dieselbe Weise erklären. Der Schöpfer lobte Israel, dass es die Rache der Kinder Israels ist. Und Moses lobte den Schöpfer vor Israel. Und deshalb änderte er das, was der Schöpfer zu ihm gesagt hatte. Wir sollten aber auch verstehen, was es bedeutet, dass der Schöpfer Israel lobt und das Volk Israel den Schöpfer lobt. Sprechen wir hier von Menschen aus Fleisch und Blut, bei denen jeder den anderen respektiert? Kannst du dir vorstellen, dass man den Schöpfer respektiert? Um das zu verstehen, müssen wir uns einst an das Schöpfungsziel erinnern. Das, wie unsere Weisen sagten, darin besteht, sein Geschöpfen Gutes zu tun. Und damit der Nutzen, den er den Geschöpfen zukommen lassen will, vollkommen ist. Das heißt, damit es keine Scham gibt, gab es eine Korrektur, die Verhüllung genannt wird. Wenn der Mensch also noch nicht in der Lage ist, all seine Arbeit um des Gebens willen zu tun, verlässt er erst die Finsternis und geht ins Licht, wenn er sein Handeln korrigiert und die Eigenliebe verlässt. Das nennt man aus der Finsternis heraus zum Licht kommen. Denn dann will er nur deshalb empfangen, weil er dem Schöpfer Freude bereiten will, indem er ihm hilft, sein Ziel zu erreichen, das grenzloses Geben ist. Das heißt, ein Geschenk ohne jede Scham beim Empfang des Genusses vom Schöpfer. Und so können wir verstehen, warum der Schöpfer Israel lobt. Das heißt, der Schöpfer will seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Und deshalb lobt er Israel. Denn die Absicht ist, Israel einen Nutzen zu bringen. Daraus wurde der Wille zum Empfangen in den Geschöpfen erschaffen, die empfangen wollen, um zu empfangen. Das gilt als Empfangen wollen aus Eigenliebe. Denn aufgrund des Willens zu empfangen, den der Schöpfer in den Geschöpfen erschaffen hat, sehnen sie sich danach, reichlich zu empfangen, um den Bedarf zu befriedigen, den das Begehren in ihnen auslöst. Weshalb sie empfangen, das nennt man Empfangen, um zu empfangen. Daraus breitet sich jedoch die Trennung aus, die auf die Ungleichheit der Form zurückzuführen ist. Aus diesem Grund nimmt das Volk Israel den Zimtzum, Einschränkung auf sich, trotz seines Begehrens nicht zu empfangen. Was Freude und Genuss bereitet. Dennoch wollen sie nichts empfangen, es sei denn, sie wissen, dass sie sich darauf ausrichten können, den Genuss zu empfangen, um ihn zu geben. Das bedeutet, dass er zu geben wünscht, empfangen sie deshalb das Verlangen zu empfangen. Aber was ihren eigenen Nutzen angeht, verzichten sie auf den Genuss. Daraus folgt, dass das Volk Israel den Schöpfer preist, das heißt, sie verzichten auf ihren eigenen Willen und befassen sich nur mit dem Lobpreis des Königs. Das heißt, sie tun das, was der König will. Des Königs. Wir sollten jedoch verstehen, warum der Lobpreis des Schöpfers Pesach genannt wird, nachdem der Schöpfer hindurch gegangen ist. Wörtlich Pesach. Er steht auch geschrieben und er soll das eilig essen. Es ist das Pesach des Ewigen. Rasch interpretiert, dass das Opfer nach dem Übergang Pesach genannt wird und das Hinübergehen bedeutet, dass der Schöpfer die Häuser Israels aus den Häusern der Ägypter übersprang. Er sprang von Ägypter zu Ägypter und Israel war in der Mitte. Wir sollten die Bedeutung des Übersprengens und Übergehens in der Arbeit verstehen. Es ist bekannt, dass das Wesen unserer Arbeit darin besteht, Dvekut mit dem Schöpfer zu erreichen. was Gleichheit der Form bedeutet, durch die wir Kelim empfangen, die für das Empfangen der Fülle geeignet sind. Es ist auch bekannt, dass unsere Kelim durch das Zerbrechen der Gefäße entstehen. Das Zerbrechen der Gefäße bedeutet, dass wir die Gefäße des Empfangens benutzen wollen, um zu empfangen. Und das wird als Trennung vom Schöpfer angesehen. Dies geschah in den höheren Welten und auch durch die Sünde des Baums der Erkenntnis, als die Kelim in die Klipot fielen, und wir müssen sie erheben, weil wir aus ihren Kelim stammen, indem wir unserem Verlangen zu empfangen, indem wir mit unserem Verlangen zu empfangen, die wir dort stammen, arbeiten, um zu geben, korrigieren wir jedes Mal einen Teil dieser Kelim, die in den Klipot sind, und erheben sie zu Gdusha, indem wir nun mit der Ausrichtung arbeiten wollen, dem Schöpfer Zufriedenheit zu geben. Jedes Mal und jeden Tag werden Teile der Klipot, um zu empfangen, aussortiert. Sie werden korrigiert, damit sie zum Geben verwendet werden können. Und die Reihenfolge besteht darin, dass ein Stück zu Gdusha, Heiligkeit, erhoben wird und wir dann wieder in den Zustand des Empfangens herunterkommen und sogar vergessen, dass es die Angelegenheit des Gebens gibt. Aber dann steigen wir wieder auf, neben den Teil des Willens in uns auf, der zu empfangen ist, überwinden ihn und korrigieren ihn, um zu arbeiten und um des Gebens willen zu geben. Das wiederholt sich jedes Mal, bis wir ein bestimmtes Maß an Empfangen erlangt haben, das die Korrektur des Gebens empfangen hat, und in diesem Maße wird Platz für die höhere Fülle sein. Dieses Kli entsteht, indem man alle Aufstiege, die man hatte, zu einem Kli zusammenzählt, wie es geschrieben steht, Pfennig für Pfennig fügt sich zu einer großen Menge. So können wir interpretieren, was wir über Pesach gefragt haben. Dass unsere Weisen sagten, er sprang von Ägypter zu Ägypter und Israel war in der Mitte. Das bedeutet, dass jede Abstammung ägyptisch genannt wird. Was bedeutet, dass er alles aus Eigenliebe empfängt. Israel in der Mitte ist ein Aufstieg, wenn er sich überwindet, um alles um des Gebens willen tun und nicht um seine Selbstwillen. Dieser Zustand wird Israel genannt. Aber danach steigt er wieder ab. Daraus folgt, dass er wieder hinabsteigt, um ein Ägypter zu sein und so weiter und so fort. Und Israel entfloh bedeutet, dass er den Ägyptern entfloh und Israel wurde. damit ein Mensch ein vollkommenes Kli hat, das in sich höhere Fülle empfangen kann, springt der Schöpfer von Ägypter zu Ägypter. Das heißt, er berücksichtigt nur das Israel, das zwischen den beiden Ägyptern liegt, und fügt sie zu einer großen Menge zusammen. Es ist so, als gäbe es keine Unterbrechung zwischen Israel und Israel. Das Überspringen des Ägypters bedeutet, dass es so ist, als würde der Ägypter in Wirklichkeit nicht existieren. Aus diesem Grund werden alle Israeliten zu einer großen Menge vereinigt, bis er ein vollkommenes Kli hat. Dementsprechend sollten wir auslegen, was dort geschrieben steht, dass er die Häuser Israels übersprang und nur die Ägypter getötet wurden. Es ist so, wie Rashi es auslegt, er ging hinüber, das heißt, er sprang von Ägypter zu Ägypter und Israel in der Mitte entfloh. Das bedeutet, dass alle Ägypter getötet wurden und nur die Israeliten, die sich in der Mitte zwischen den Ägyptern befanden, am Leben blieben. Die wörtliche Bedeutung ist, dass alle Abstiege, die zwischen den Aufstiegen liegen, ausgelöscht wurden und nur Aufstiege übrig blieben. Das ist so, als hätten sie nie einen Abstieg gehabt, weil er ausgelöscht wurde. Und das ist die Bedeutung, dass die Ägypter getötet wurden. Deshalb ist es jetzt möglich, dass sich alle Aufstiege verbinden und zu einem Zustand werden. Aus diesem Grund sollten wir lernen, dass man sich nicht auf die Abstiege konzentrieren sollte, wenn er immer von seinem spirituellen Zustand abfällt. Vielmehr sollte er sich auf die Aufstiege konzentrieren. Deshalb darf er nicht verzweifeln, wenn er sieht, dass er sich in einem Zustand der Niedrigkeit befindet. Er muss sich stattdessen über den Verstand hinwegsetzen und wieder aufsteigen. Er darf nicht auf die Vergangenheit blicken und sagen, da ich bis jetzt dachte, er hätte schon verstanden, dass es sich nicht lohnt, sich auf die Eigenliebe zu konzentrieren. Sieht er trotzdem, dass er bald einen Abstieg erleidet. Und deshalb fragt sich der Mensch, wenn ich immer wieder fallen muss, was bringt es mir dann, aufzusteigen? Was habe ich davon? Darauf kommt die Antwort. Und die Kinder Israel seufzten von der Arbeit und ihr Geschrei erhob sich zu dem Ewigen. Das heißt, es gab eine Erweckung von unten und dann tötete der Schöpfer die Ägypter und die Israeliten blieben zurück und schlossen sich zu einer großen Menge zusammen, was bedeutet, dass sie wegen der vielen Aufstiege, die sie nacheinander hatten, ein großes Kli hatten, in dem sie die Fülle empfangen konnten. Und deshalb geht auch keine gute Tat eines Menschen verloren. Aus diesem Grund dürfen wir nicht sagen, was nützen mir die Aufstiege, wenn ich sie gleich wieder verliere? Das wäre richtig, wenn er fortan an ihnen festhalten und nicht mehr absteigen könnte. Hinabgeworfen. Gleichzeitig müssen wir aber auch wissen, dass kein Aufstieg verloren ist. Vielmehr fühlt sich Pfennig für Pfennig zu einem großen Betrag. Aus diesem Grund sollte ein Mensch glücklich sein, wenn er spürt, dass Spiritualität für ihn erstrebenswert ist und er dem Schöpfer so nahe wie möglich kommen möchte. Er heißt es ein großes Privileg, dass plötzlich eine Erweckung von oben zu ihm gekommen ist und er beginnt, die Eigenliebe als abscheulich und nicht lebenswert zu betrachten. Und sehen sich nur noch nach Spiritualität. Dennoch sollte man wissen, dass man nicht sagen sollte, wenn ich eine Erwägung von oben habe, werde ich beginnen, die heilige Arbeit zu tun. Vielmehr sollte ein Mensch, der sich daran erinnern, dass es Spiritualität gibt, auch wenn er kein Verlangen danach hat, dem Schöpfer bereits dafür dankbar sein, dass er weiß, dass es Spiritualität in der Welt gibt, auch wenn er kein Verlangen nach der Arbeit hat. Und das ist ähnlich wie bei einem großen König, der in die Stadt kommt, aber nicht alle Menschen erfahren davon, nur eine Handvoll Menschen wird informiert. Und nicht alle dürfen eintreten, sondern nur ein paar Auserwählte. Und auch sie brauchen viel Überzeugungsarbeit bei den Ministern, um die Erlaubnis zum Eintreten zu empfangen. Er wurde nur darüber informiert, dass der König kommt, aber er bekam keine Einlasserlaubnis. Wie kann dieser Mensch denjenigen dankbar sein, die ihn benachrichtigt haben? So ist es auch hier. Er weiß, dass es einen König in der Welt gibt, aber es wurde ihm noch nicht erlaubt, einzutreten und dem König zu dienen. Das heißt, er weiß und glaubt bis zu einem gewissen Grad, dass es einen Schöpfer in der Welt gibt, aber er hat noch nicht die Erlaubnis erhalten, seine Arbeit zu verlassen und um des Schöpfers Willen zu arbeiten. Er hat also nicht von oben das Verlangen empfangen, seine körperlichen Verpflichtungen zu verlassen und sich mit Spiritualität zu befassen. Dieser Mensch sollte Freude an diesem Wissen haben, was bedeutet, dass er einen gewissen Glauben an den Schöpfer hat. Wenn ein Mensch dieses Wissen schätzt, obwohl er sich nicht überwinden und sich mit dem Dienst am Schöpfer befassen kann, kann die Freude darüber, dass es einen König in der Welt gibt, ihn aus seiner Niedrigkeit erheben, ihn in die Arbeit aufnehmen und ihm das Verlangen geben, seinen Körper zu überwinden. Wenn ein Mensch auf dieses Bewusstsein achtet und es wertschätzt, ist das genauso. Das breitet sich von der Wurzel her aus, wie unsere Weisen sagten. Die Schrina ist nur aus Freude an der Mitzvah. Das bedeutet, dass die Freude, die er bei der Ausführung der Mitzvah hat, ihn zu Dvekut mit dem Schöpfer veranlasst, wie oben genannt. Der Gesegnete haftet an dem Gesegneten. Denn Freude ist eine Folge der Vollkommenheit. Er schätzt den Gebenden seine Wichtigkeit und Größe. Und es gibt eine Regel, wenn der Gebende des Geschenks ein wichtiger Mensch ist, wird auch ein kleines Geschenk als etwas Großes angesehen. Aus diesem Grund, aus dem Bewusstsein heraus, dass er glaubt, von oben benachrichtigt worden zu sein, dass der König in der Stadt ist, obwohl es ihm nicht erlaubt war, hereinzukommen und mit dem König zu sprechen, da es offensichtlich ist, dass er das Wissen, dass der König existiert, schätzt, wird ihm sofort erlaubt, einzutreten und dem König zu dienen. Weil sie sehen, dass er den König schätzt, behandeln sie ihn mit Rücksicht und geben ihm Kraft, die Gedanken und das Verlangen des Körpers zu überwinden. Dementsprechend können wir die Freude preisen. Das heißt, aufgrund der Freude über die Bedeutung des Königs wird ihm von oben ein Leuchten gegeben, das auf das Kli der Freude gelegt wird, das er von unten als Erweckung von unten gegeben hat. Das bewirkt eine Erweckung von oben. Und ihm wird die Erlaubnis gegeben, das heißt, das Verlangen und Begehren, die Gedanken des Körpers zu überwinden. Natürlich hätte er sich nur auf den Verdienste Israels konzentrieren können, das heißt auf die Aufstiege, die sie hatten, was der Verdienst Israels ist, das heißt die Erweckung von unten, die sie damals beim Backen der Matzot vollzogen. Deshalb wurde das Fest der Matzot und das Volk Israel in die Tora geschrieben, denn der Schöpfer konzentrierte sich auf den Verdienst Israels beim Backen der Matzot um des Schöpfers willen und nicht auf andere Dinge. Das heißt, dass er die Ägypter, die dort waren, tötete. Das heißt, sie auslöschte, als ob sie nicht in Wirklichkeit existierten. Dadurch wurde ganz Israel zu einer großen Stufe vereint, die ganz war, um zu einem und zu einem Kli wurde, um die Fülle zu empfangen. Dies wird als der Grund dafür angesehen, dass das Volk Israel diesen guten Tag Pessach nannte. Und jetzt können wir auch den zweiten Grund verstehen, warum das Volk Israel diesen Tag zum Lob des Schöpfers nannte. Der erste Grund ist sein Verlangen, seinen Geschöpfen Gutes zu tun und dass sie aus Eigenliebe nichts empfangen wollen. Deshalb empfangen sie die Freude und den Genuss, weil er will, dass wir empfangen. Das nennt man um des Gebens willen. Und das ist ein Lob an den Schöpfer. Der zweite Grund, warum wir den Schöpfer loben, ist, dass er die Abstiege nicht beachtet und sich nur auf die Aufstiege konzentriert hat. Das wird als Überschreiten angesehen, bei dem er alle Aufstiege berücksichtigt und die Abstiege von Angesicht der Erde getilgt hat. Und das ist das Lob des Pessach. Und das wird als ein Sprechen zum Lob des Schöpfers angesehen. In der Tat können wir auslegen, was geschrieben steht, denn du wirst nicht eilig aussehen und nicht fliehen, nicht so wie im Land Ägypten, als die Erlösung eilig war und er von Ägypten zu Ägypten sprang und Israel in der Mitte entfloh, da er die Ägypter auslöschen musste und nur das Volk Israel am Leben blieb. Deshalb sollte ein Mensch glücklich sein, Deshalb sollte der Mensch, so klar, wo es gerade gelesen wird, es fehlt ein Teil, und allein aus diesem Bewusstsein heraus kann er sich freuen, wie in der oben Allegorie, dass ihm mitgeteilt wurde, dass der König in der Deshalb sollte ein Mensch glücklich sein und durch die Freude kann er aus dem Zustand der Niedrigkeit herauskommen, in dem er sich befindet. Und wenn ein Mensch fragt, wenn er sieht, dass er in Niedrigkeit ist und kein Verlangen hat, sich mit Torah und mit Wort zu befassen, worüber soll er sich dann freuen? Er sollte seine Freude aus der Tatsache empfangen, dass er trotzdem weiß, dass es einen König in der Welt gibt. Alleine aus diesem Bewusstsein heraus kann er sich freuen, wie in der obigen Allegorie, dass ihm mitgeteilt wurde, dass der König in die Stadt gekommen ist und das gibt ihm Kraft aufzusteigen. Was ist der Unterschied zwischen dem Backen von Matzot und den Übergängen, Übersprüngen? Er weist darauf hin, der Überspringen, es ist klar, dass es das Überspringen über alle Zustände, Abstiege, und dann fügt er dort den Zustand des Backens und erklärt aber nicht, was es dann, was ist eigentlich das, der Bezug dazu. Das ist, so steht es auch im Namen des Artikels beschrieben.
Weißt du das gerade?
Was ich darauf verstehe, Matzot, das war eine Handlung von Itaruta Deletata, Erweckung von unten gemacht. Das haben sie getan und als Resultat darauf wurde ihnen ein Übersprung gegeben über die Zustände von Ägypten und nur der Zustand von Israel geblieben. Das war diese Handlung von Matzot, das war eilig gemacht. Also das bedeutet, dass ohne unsere Handlung bringt er uns nicht dazu zu überspringen.
Der Schöpfer aktiviert uns, aber wir nehmen das nicht als unsere eigene Erweckung an.
Und das Backen von Matzot, die Bedeutung davon, was ist das?
Das Backen der Matzot ist das Verlangen dazu, Ägypten aus eigenen Kräften mittels eigenen Kräften zu verlassen.
Vielleicht als Fortsetzung zu der Frage, wir befinden uns in der Zeit von Pessach. Wir müssen in der Eile sein und unsere Handlungen dann eigentlich durchvollziehen. Und ich frage, was bedeutet mich selbst zu beeilen, sodass die Ägypter nicht aufwachen? Und die Zeit ist nicht gekommen, sie zu korrigieren. Deswegen beeile ich mich, das zu korrigieren, was ich korrigieren kann. Gibt es etwas Besonderes in dieser Zeit, was wir tun sollen? Was ist dann diese Eile? Warum muss ich da alles korrigieren, bevor die Ägypter sich aufwachen?
Wir müssen uns beeilen, uns miteinander so gut wie möglich und so schnell wie möglich zu verbinden, sodass nichts mehr übrig bleibt, was wir nicht im Herzen verbunden haben.
Wäre es richtig, in dieser Zeit so viel wie möglich unseren gemeinsamen Mangel zu erheben und die Wichtigkeit des Ziels in Bezug auf die Verbindung?
Ja, natürlich.
Es ist wirklich so eine Zeit jetzt, richtig, Rav?
Ja.
Vielen Dank, Rav. No. Bezüglich der Sache Matzot backen, sagt erste Bedingung, zweite Bedingung ist, dass der Schöpfer denen die Möglichkeit gibt, sich so auszurichten, dass ihr Empfangen für das Schöpfungsziel wird, um dem Schöpfer Genuss zu bereiten.
Ja.
Und dieser Übersprung, das haben wir dann in der Vorbereitung gelesen, dass sein Gebet vor dem Gebet von Rabbi Elimelech, er steht geschrieben, gib uns die Möglichkeit, die Vorzüge der Freunde zu sehen und nicht ihre Mängel.
Ja.
Wie bereitet das uns so vor, diese Handlung vollzuziehen, als Vorbereitung zum Unterricht, als Vorbereitung zum gemeinsamen Gebet, dass der Schöpfer sieht, dass unsere Absicht passt für diesen Übersprung? Müssen wir auch so einen Übersprung machen, wenn wir die Freunde betrachten?
Nein, aber hier wird über die innere Klärung gesprochen.
Und unsere Erweckung von unten, ist das wirklich das Bilden von einem gemeinsamen Kli, von einem gemeinsamen Verlangen?
Ja.
Er erwähnt das auch im Artikel. Ich für meinen Geliebten, mein Geliebter für mich. Also was wäre dann die erste Handlung in unserem Zehner, um Israel zu werden, um bereit zu sein für den Auszug?
Um auf den Auszug vorbereitet zu sein, müssen wir im Wesentlichen wissen, dass die zunehmende, stärker werdende Verbindung zwischen uns
Weil die Frage ist nicht klar. Ich sage, dass das, was er hier schreibt, ist quasi dem entgegengesetzt zu unserem normalen Zustand. Wir im Zehnten zum Beispiel wollen, dass viele Freunde kommen. Und wir sind stets damit beschäftigt, was uns fehlt. Und hier schreibt er, beschäftige dich nicht mit dem, was dir fehlt, sondern freue dich darüber, was du hast. Deswegen, wo ist diese Sehnsucht nach dem Voranzug, nach dem nächsten Schritt?
Ich denke nicht, dass es hier kein Streben nach Entwicklung gibt, sondern wir müssen ein Streben nach. Also der Progress wird in der Fortschritt wird in der Anhaftung liegen. Und dieser Progress liegt darin, dass wir all unsere Kelim zu einem vereinigen und darin die vollkommene Dvikut sehen wollen.
Aber nach dem, was er hier schreibt und dem, was ich verstehe, er sagt, sei zufrieden mit dem Wenigen, auch wenn du ein bisschen Verbindung, ein bisschen Erkenntnis hast. Sei glücklich davon, strebe nicht nach etwas Größerem. So verstehe ich das. Die Frage ist, ob das wirklich so ist.
Der Zustand, dass wir glücklich sind über das, was wir haben, ist nur unter der Bedingung, dass wir auf dem Weg sind und nicht mehr. Das kann sein. Bitte gerade.
Da können wir diesen Zustand von Pessach vielleicht klären. Nach dem, was er hier erklärt, das ist wie eine Geschichte. Der Mensch geht Aufstiege, Abstiege durch Aufstiege und wieder Abstiege. Der Mangel nach Spiritualität und dann nach der Materialität vergisst über die Spiritualität wieder. Und dann plötzlich passiert etwas. Nicht plötzlich, es gibt eine gewisse Vorbereitung seitens des Menschen. Der Menschen wird gesagt, Matzot zu backen. Der Mensch weiß nicht, was Matzot sind. Er macht diese und dann plötzlich bekommt er einen Aufstieg, vollständigen Aufstieg, als ob er nie Abstiege hatte. Was ist denn diese Sache? Was ist denn diese Vorbereitung zu dieser Sache und was ist dann schließlich diese Sache, die wir als Pessach bezeichnen?
Pessach ist, wenn der Mensch alle Abstiege überwindet, also überspringt und alle Aufstiege, sich auf die Aufstiege ausrichtet.
Das kommt dem Menschen von oben, der Schöpfer gibt ihm diesen Zustand.
Und dann ja, das ist das Überspringen des Schöpfers.
Und dann befindet sich der Mensch in einem kontinuierlichen Aufstieg, dann in diesem Zustand gibt es keine Abstiege, es gibt nur Aufstiege.
Ja.
Und was ist einerseits die Vorbereitung zu diesem Zustand seitens des Menschen, seitens des Geschöpfs und der Szene? Was ist diese Vorbereitung für Pessach?
Das ist, wenn er mit der Verbindung, wenn er damit beschäftigt ist, all seine Kelim miteinander zu vereinen und sie mit dem Schöpfer zu verbinden.
Aber das machen wir ja ständig.
Nein, da gibt es einen Unterschied. Und sie schrien und ihr Geschrei erhob sich zum Schöpfer.
Also was ist dann dieses Geschrei vor Pessach?
Es ist, wenn ihnen nicht erscheint, wenn ihnen nicht erscheint, dass sie dazu in der Lage sind, also schreien sie zum Schöpfer. Und aus diesem Geschrei heraus verstehen sie, dass sie diese Etappe durchmachen müssen, dass, obwohl ihnen alles so erscheint, als hätten sie keine Möglichkeit. Also, so wählen sie trotzdem die Verbindung.
Aber was schreien sie, dass es keine Abstiege gibt?
Sie schreien deshalb, wenn sie in diesem Abstieg, in dem sie jetzt sind, in diesen Kelim, die zu ihnen kommen, nicht geben können.
Das bedeutet, dass die Abstiege sie von Geben trennen.
Ja, Abdullah. Vielen Dank, lieber Rav. Rav, steht geschrieben, damit ein Mensch ein vollkommenes Kli hat, das geeignet ist, zu empfangen, die höhere Fülle zu empfangen, überspringt der Schöpfer die Ägypter. Israelis. Heißt das, dass er nur den Zustand von Israel betrachtet, zwischen den Ägyptern? Wie kann der Zehner so sein, kann Israel sein, dass der Schöpfer von Ägypter zu Ägypter springt?
Durch die Verbindung zwischen ihnen. Durch die Verbindung zwischen ihnen, die kommen zu dieser Notwendigkeit, dass der Schöpfer nur auf Israel zählt.
Es steht auch im Artikel geschrieben, dass sie reine Hände und ein reines Herz brauchen. Was heißt das? Wenn also ein Mensch in seinem Verlangen zu empfangen ist, wie kann er Verbindung mit den Freunden aufbauen, wenn er egoistisch ist und sein Herz und Hände nicht rein und pur sind?
Ich habe die Frage nicht verstanden, sagt er auf.
Wie kann ein Zehner, im Zehner kann man Verbindung und es aufbauen, wenn man sich weit noch im Verlangen zu empfangen befindet und die Hände sind nicht rein und das Herz ist nicht pur, nicht rein?
Die haben erkannt, dass sie sich annähern in der Verbindung zwischen ihnen möchten, auf die Art und Weise, was wahrhaftig und fruchtbar sind, so viel es möglich ist. Und damit wenden sie sich an den Schöpfer, die schreien auf und bitten und beten. Und mit der Hilfe des Schöpfers finden die diesen Weg zu der Verbindung zwischen ihnen.
Dankeschön.
All diese Handlungen passieren, dadurch die Kinder Israel seufzen von der Arbeit. Das heißt, sie haben erkannt, dass sie das nicht alleine tun können auf einer Seite. Auf der anderen Seite haben die überhaupt keine Wahl. In Ordnung.
PT6 fragt, was bedeutet es im Artikel, dass wir nicht die Abstiege beachten sollen, sondern nur auf die Aufstiege? Aber wenn man die Abstiege nicht beachtet, dann wachen die Ägypter nicht auf.
Ja, dass man weniger verbunden ist mit den Abstiegen, sondern mehr mit den Aufstiegen. Die ganze Arbeit soll mit dem Aufstieg verbunden sein.
Und Mark 88, was bedeutet, dass der Schöpfer überspringt und dann heißt es, man muss dann nicht in Eile sein?
Das ist eigentlich unsere Arbeit. So.
Danke, Raf. Sie sagten vorher, dass wir zur richtigen Verbindung kommen müssen, zur echten Verbindung. Wie kommen wir, gelangen wir dahin?
In Bezug auf das Verlangen. Alles in allem sollen wir unsere Verlangen offenbaren. Und obwohl, wenn wir nicht sehen, dass die nicht im Einklang sind damit, was auf dem Boden passiert, wir bitten den Schöpfer, dass er das möglich macht.
Bitten wir den Schöpfer, ein Verlangen danach zu haben?
Ja.
Selbst wenn wir kein Verlangen haben?
Ja.
Und wenn wir jetzt im Zehner das betrachten, gibt viele Meinungen, was ist die richtige Verbindung, selbst das richtige Verlangen. Also ziehen wir diese Meinung nicht in Betracht?
Wir können die in Betracht ziehen, aber es gibt keine Prüfung, dass sie richtig sind. Wie kann ich unterscheiden zwischen das, was ich wünsche, dass mich das zu dem richtigen Zustand bringt?
In welchem Punkt sehen wir auch diese Meinung, die nicht richtig sind, auch die Verlangen, die vielleicht nicht richtig sind? Also welchen Punkt fügen wir dann zum Verlangen hinzu, zum Gebet hinzu?
Wir bitten für das Verlangen, um verbunden zu sein. Verbindung beinhaltet all unsere Verlangen, die durch die Korrektur durchgehen, dass wir am Ende sehen, wie wir in diesen Verlangen den Schöpfer offenbaren können.
Dann kommen wir zu diesem Zustand, den Sie vorher nannten, dass Sie wir brauchen, dass den Aufschrei nicht.
Ja, so ist es.
Wir fragen, sagen immer, dass alles in der Verbindung beginnt. Jetzt sitzen wir im Zehner am Tisch. Wonach suche ich in dieser Verbindung? Was ist es, das ich einen Freund betrachte? Wonach suche ich in ihm?
Unterstützung. Dass man sich gegenseitig unterstützt.
Worin?
In dem, dass der Schöpfer vorhanden ist, es gibt nichts außer ihm, dass er gut und Gutes tuend ist und dass man sich an den Schöpfer anhaftet und dadurch kann man sich schützen, kann man sich, ja.
Also ich setze fort, bis ich das in der Praxis fühle und überprüfe das auf meinen
Ja, Amit.
Ja, was ist dieser Mechanismus, dass man nur die Aufstiege zählt? Wie funktioniert das? Wie macht man das?
Es funktioniert wie ein Stabilisator, was uns erlaubt, dass die Waage nur oder dass die Waage nur in eine Richtung bewegt, wie eine Diode. Dieses Mechanismus wird aufgebaut von dem Entgegengesetzten.
Also warum zählen wir nur die Aufstiege? Denn der Aufstieg ist ja ein Ergebnis des Abstiegs. Was bedeutet es, dass wir nun die Zustände des Lobpreisens und Dankbarkeit und Eindrücke des Menschen zählen? Ja. Was ist mit all den Leiden und Mängeln?
Der Mensch ist gemacht worden aus zwei Grundlagen. Eine Grundlage kommt aus seinem Willen zu empfangen, aus seiner Natur. Und die zweite Quelle ist der Schöpfer, aus dem Willen zu geben. Die stellen Berechnungen im Menschen auf, wie er diese zwei Verlangen verbinden kann, dieses Verlangen des Gebens über den Verlangen zum Empfangen.
Wir lernen, üben das in diesen Übungen, die Anschauung, dass wir unsere Gebete zusammenfügen und wir beten, dass der Mängel auch im Vorbereiten des Unterrichts, dass all unsere Mängel zu einem gemeinsamen Mangel werden. Und hier wird die Arbeit etwas anders geschrieben, von der anderen Seite, dass er die Aufstiege verbindet, die Eindrücke verbindet, die das Lobpreisen Dankbarkeit verbindet und nicht die Mängel und die Verlangen. Ist das richtig? Brauchen wir sowohl dies als auch jenes? Deswegen frage ich, warum dieser Mechanismus nur bei den Aufstiegen arbeitet und funktioniert. Wie fügen wir das also hinzu?
Ja, ich sage dir, das ist aus diesem Grund, weil im Aufstieg wir bekommen Stärke durch die Anstrengung und durch die Arbeit, die wir getan haben. Und in dem Abstieg, der Schöpfer fügt noch einen Teil von dem Willen zum Empfangen hinzu. Der öffnet unsere Natur auf noch mehr.
Also von unserer persönlichen Verzweiflung, die verbinden wir nicht, oder doch?
Nein.
Also weitere Frage. Dieser Prozess wird beschrieben als persönlicher Prozess, sehr schön. Wie geschieht das im Zehner? Muss man da auch zu einem Quotient kommen und alle Quotienten kommen zusammen und dann funktioniert es?
Das arbeitet auf eine andere Art und Weise. Ich kann das kaum erklären. Das ist nicht so wie 1 plus 1, wie in der Mathematik. Es funktioniert nicht so wie mit den anderen Formeln, nein. Alles ist abhängig von dem Gebet.
Letzter Punkt. Also am Ende der Korrektur ist all diese Plötzlichkeit, diese Eile, arbeitet dann im Auszug. Das ist da nicht so. Am Ende der Korrektur ist es keine Eile. Dort verbinden wir alles. Alles kommt zur Verbindung aus Stein, Herz, alles. Unsere Seele, sind das schon die Seelen, die ausgetreten sind aus dem Exil? Wie funktioniert das? Müssen wir jetzt nochmal durch den Auszug gehen, in dieser Eile, oder sind wir am Ende der Korrektur schon? Danke, Raf. Ein Mensch wird informiert, dass der König kommt, aber keine Erlaubnis einzudringen. Er hat keine Erlaubnis von oben bekommen. Das heißt, er hat das Verlangen nicht bekommen, sein körperlichen Bedürfnis verlassen und sich mit Spiritualität zu beschäftigen. Einmal, weil er nicht überwinden kann. Und die Freude ist, dass es einen König gibt, der die Welt steuert, und so kann er sich nach dem Sinn seiner Niedrigkeit, das heißt ein Glied der Freude wird, aber dann wird ihm nicht Erlaubnis gegeben und doch wird ihm ein Gefäß der Freude gegeben von oben. Also was ist das? Was ist dieser Zustand?
Wir sind alle verbunden und wir entdecken, dass jeder ist von den anderen abhängig und jeder möchte so funktionieren und unterstützen. Das ist die Gruppe, die in der eigenen Freude
Shuv Mamar.
Noch einmal lesen wir Artikel Notiz 832, Tote Fische von Rabash. Lebendige Fische bedeutet, dass der Agot Bedenken bezüglich der Arbeit hat, aber er ist lebendig. Das heißt, er hat die Kraft zu arbeiten und Wege zu finden, keine Sorgen zu lindern. Aber tote Fische bedeutet, seine Sorgen ihm den Tod bringen. Das heißt, dass all seine Kräfte für die Arbeit gestorben sind, der keinen Lebensgeist hat, und keine Kraft hat, zu arbeiten und Lösungen zu finden. Das nennt man tote Fische. Als die Klippa Ägyptens auf den Juden lag, aßen sie lebende Fische. Aber die Eigenschaft Ägyptens wird tote Fische genannt. Denn es steht geschrieben, die Fische, die im Nil waren, starben. Im Gegensatz zu den Fischen der Juden, die lebendig sind. Wenn es darum geht, die Sorgen darauf auszurichten, um zu geben, ist das die Sorge Israels, das sich darüber sorgt, warum es nicht die Eigenschaft Israels ist. Das ist anders als die Sorgen der Mitzriben, der Ägypter, denn Zar, eng, bedeutet, dass er unter der Herrschaft des Engen steht. Und dass in der Herrschaft des Engen steht, also die Herrschaft von Rachamim. Das ist die Bedeutung von die Fische, die im Nil waren, starben. Das bedeutet, dass diese Dagot, die Sorgen den Tod bringen, den Tod der Kräfte, und er ist nicht in der Lage, etwas zu tun.
Спасибо, учитель Рав. Почему он приравнивает хасадим, свойство цар, узкий, к смерти?
Warum vergleicht er das Maß von Chassadim, der Gnade, mit Enge, mit Zar?
Leben oder Tod ist von Chassadim abhängig, weil das Licht von Chochma kommt nur an diesem Platz, was durch Chassadim vorbereitet wird.
Rav,
ein paar kleine Fragen. Dagim, Fische, erklärt, was Fische sind, wo immer. Jetzt über Fische, da steht, ist das immer Seuf, die Arbeit, ist es immer Fische?
Ja, normalerweise ja.
Er spricht über diese Seite jetzt tote Fische, dass die Ägypter Sorgen haben wegen der Arbeit. Welche Sorgen haben die Ägypter wegen der Arbeit? Ich habe nicht verstanden. Das heißt, die Ägypter sind diejenigen, die sich Sorgen machen, verlangen zu empfangen, wenn ich richtig verstanden habe.
Nicht nur das. Die Ägypter sind die, die leben ein ewiges Leben, ja. Sind.
Wie weiß ein Mensch, dass er die richtige Klärung durchführt? Das ist nicht präzise in jedem Moment. Also, ob er ein lebendiger Fisch oder toter Fisch ist.
Der Mensch soll nach dem reformierenden Licht streben und diesbezüglich wird er verbinden, wo er sich befindet. Ja.
Also es ist keine Sowohl Israel als auch die Ägypter sind in Klipot, in Schalen, richtig? Was ist der Unterschied zwischen den Ägyptern in der Klipot und Israel, die in den Klipot sind, in den Schalen?
Beide erwecken das reformierende Licht. Das Licht, umgebendes Licht, Omakiv. Und Israel fühlt dann seinen Zustand. Und die spüren, dass es nicht ein guter Zustand ist und die wollen rauskommen. Aber die Ägypter, die fühlen sich wohl in diesem Zustand.
Ich verstehe, das sind zerbrochene Gefäße, dass alle Gefäße fallen, auch Kopf, sowohl Rosh als auch Guf, Kopf und ja. Körper.
Ja.
Können wir sagen, dass die Ägypter zum Körper gehören, der zerbrach, und Israel zum Kopf, der zerbrach?
Ja.
Aber die Ägypter möchten auch korrigiert werden.
Ja.
Derjenige, der den Parzuf korrigieren muss, ist Israel, ja? Die Korrektur betrifft Israel, ja?
Ja.
Also Körper kann sich nicht selbst korrigieren, sondern Israel muss die Kräfte heranziehen.
Und deswegen, der Pharao erlaubt ihnen nicht, Ägypten zu verlassen.
Warum aber? Weil in Ägypten können sie ja nicht korrigieren. Warum schieben sie nicht die Israeliten an, dass sie Ägypten verlassen und dann ihn retten?
Pharao braucht das nicht. Oder?
Also, wie wird er dann angehaft zum Schöpfer, wenn er in Israel bleibt?
Er fühlt das zurzeit nicht, ja.
Wenn ein Jude vor einem Ägypter sitzt, also es gibt solche Zustände, wo man sitzt. Sagen wir, wir sprechen, ich versuche zu verstehen. Der Ägypter möchte nicht korrigiert werden. Was will er? Will er in Ägypten bleiben? Wie kann ich einen Ägypter finden, dass er auch korrigiert werden möchte?
Die Ägypter wollen in Ägypten korrigiert werden. Du solltest es dir selbst erklären und dann wirst du erkennen.
Okay, also wenn Israel sich korrigiert, fühlen sie das auch Ägypter. Was ist der Unterschied zwischen der Phase von Juden, die Fisch essen, und die Sache von der lebende Fisch Israels, diese Sorgen? Er sagt doch, dass in Ägypten, dass es an den Juden lag, aus sie aßen lebendige Fische. Das heißt, die Sorgen kamen aus des Gebens. Was ist das?
Das sind die Stufen in den Sorgen.
Was ist der Unterschied zwischen Juden und Israel?
Ein Jude ist derjenige, der sich über seinen Zustand erheben möchte. Und Israel ist eine hohe Stufe. Die wollen sich über eigenem Zustand erheben und den Rest der Welt hinter sich ziehen.
Okay, verstanden. Am Ende des Artikels schreibt er, also, was heißt, dass er nichts tun kann? Er blockiert das. Das heißt, dass er nichts tun kann. Was ist der Ratschlag dafür?
Ich verbinde mich zu deren Zustand. Deren Zustand ist, dass sie in die Klippa eintreten wollen, in die Hülle, Schale. Die brauchen so nicht irgendwie zu fallen, die befinden sich schon darin.
Das heißt, wenn er zu toten Fischen wird, was ich immer noch nicht verstanden habe.
Das hast du wahre Bedenken über die Korrektur der Welt.
Also nehme an, ich habe das doch, ansonsten habe ich nichts zu tun hier.
Du sollst versuchen, sich noch an diesen Zustand anzunähern, zu beten.
Können wir das verbinden mit den Sorgen Israel? Deswegen, also, wenn man nicht diese Sorgen hat, können wir das verbinden, dass wir durchlaufen hier im Pesach, im Weltglied, gibt es was ganz Besonderes hier.
Und was ist besonders?
Das heißt, es liegt eine bestimmte Mangel in der Luft, also etwas, also sehr starke Verbindung, auch die Freunde, die ankamen, fügen hinzu, auch.
Wir befinden uns in einem besonderen Zustand. Auf einer Seite der Zustand beruhigt uns und bringt uns nach unten. Von der anderen Seite, dieser Zustand erhebt uns. Und wir haben Sorgen, dass wir nicht in diesem Zustand ständig verweilen können. Und wir sollen diesen Zustand erklären, ja.
Was heißt hier diese Sorge Israel in diesem Zustand?
Sorge Israels ist sicher, alle zu, mit dieser höheren Kraft zu verbinden, alle mit dem Schöpfer zu verbinden. Das ist die Sorge.
Da geht.
Kind.
Also in der normalen Welt sind Sorgen, sie sorgen mal nicht keine gute Sache. Also man macht alles, um nicht in Sorge zu sein.
Das ist hier unmöglich. Wir können ohne Sorgen sein. Die Frage ist nicht, ohne Sorgen zu sein. Die Frage ist, welche Sorgen wir haben.
Also wie kann man da immer sein, wenn ich zustand? Ich denke, es soll Israel sein, aber dieses loszulassen.
Ja, wir sollen Schritt nach vorne.
Was sind lebendige Fische und tote Fische in der Arbeit des Zehners und wie erkennen wir das richtig?
Das sind die Sorgen, die Menschen erheben können, beleben können, und das ist lebender Fisch. Und der tote Fisch ist, wo es keine Hoffnung gibt, die Korrektur zu erreichen.
Frau Hebräisch 1, welche Besorgnisse verursachen den Tod?
Das sind die, die den Menschen zum Schlafen bringen.
Frauen PT 38, wenn eine Sorge in mir erwacht, gegenüber jemandem, den ich nicht, also, sehe, wie gehe ich um mit dieser Sorge?
Ich muss die Freunde erwecken, sich an diesen Freund annähern, so viel es möglich ist, und ihn auch ein bisschen erwecken.
Das ist die linke Linie, Chochma.
Nochmal bitte.
Nochmal, wir lesen Artikel. Wer also kommt, um zu verunreinigen? Es steht im Sur geschrieben, wer kommt, um sich zu verunreinigen, das heißt, um zu sehen, dass er unrein ist, wird verunreinigt. Das heißt, ihm wird von oben die Dumpfheit des Herzens gezeigt. Aber unser Herz ist ja sowieso unrein, wie im Vers, das heißt, die Frevel in ihrem Leben werden tot genannt. Umgekehrt ist derjenige, der sich selbst als vollkommen betrachtet und sein Handeln nicht selbstkritisch prüft, nach seinem Verständnis gerecht und gehört zur Allgemeinheit, deren Arbeit in einer Art Belohnung und Bestrafung besteht. bis sie Wissen erlangen und sich viel Weisheit erwerben, während sie sich im Zustand des Unbewegten befinden, nach der Wahrheit suchen, wird ihnen das Geheimnis der Bedeutung von Lishma um ihretwillen gezeigt. Wer ist es jetzt ihnen offenbart? Also das heißt, wer kommt, um rein zu werden, dem wird geholfen. Daraus folgt, dass diejenige, der unrein ist, der also versteht, dass er unrein, also tot ist, wie in die Frevler in ihrem Leben werden als tot bezeichnet. Das ist die erste Einsicht. Er befindet sich auf einem fernen Weg, das heißt, ihm wird von oben gezeigt, dass er weit vom Weg der Wahrheit entfernt ist und dem Kampfplatz entfliehen will, bis er um Gnade fleht. Daher ist er am ersten Pesach noch nicht rein.
Bei
Pesach ist linke Linie, das heißt, ihm werden die Geheimnisse der Tora gezeigt. Rechts heißt rein, das ist der Zustand von Chesed, wenn er in der Arbeit ist, um des Gebens willen. Am zweiten Pesach jedoch bereut er und reinigt sich mit der Chesed. Das heißt, der Aussicht des Gebens. Und zu der Zeit kann er belohnt werden mit dem zweiten Pesach. Das ist die linke Linie, Chochma.
Shilot.
Fragen.
Rav, התיאור הזה של פסח מראה עד כמה כאילו הכל כלול בנו. אורות בפסח זה דבר שתמיד הזכרנו שזה מצבים. ובסך הכל נשאר לנו עוד יום וקצת נכנסים לפסח שני.
Wir werden immer erinnern, dass die Lichter von Pesach Zustände sind. Und haben wir die Möglichkeit, das da überzugehen zu Pesach. Nein, sprechen nur bestimmte Zeit, aber jetzt in der verbleibenden Zeit, was können wir als Zehner tun? Was sollen wir tun? Diese gewidmete Zeit, die Pesach heißt. Was sollen wir tun hier an unserer Arbeit? Sollen wir hinzufügen.
Lass uns mal den Artikel nochmal lesen nach deiner Frage. Wer kommt, um zu verunreinigen? Im Zohar steht geschrieben, wer kommt, um sich zu verunreinigen, das heißt, um zu sehen, dass er unrein ist, wird verunreinigt. Das heißt, ihm wird von oben die Stumpfheit, Dummheit des Herzens gezeigt, dass das Herz unrein, tot ist. Wie die Frevler in ihrem Leben werden tot genannt. Umgekehrt ist derjenige, der sich selbst als vollkommen betrachtet und sein Handeln nicht selbstkritisch prüft, nach seinem Verständnis gerecht und gehört zur Allgemeinheit, deren Arbeit in einer Art Belohnung und Bestrafung besteht. Bis sie Wissen erlangen und sich viel Weisheit aneignen, während sie sich im Zustand des Unbewegten befinden und nach der Wahrheit suchen, wird ihnen dieses Geheimnis der Bedeutung von Lishma um ihretwillen gezeigt. Wer offenbart es ihnen? Es kommt von oben. Das heißt, wer kommt, um sich zu reinigen, dem wird geholfen. Daraus folgt, dass derjenige, der unrein ist, der also versteht, dass er unrein, also tot ist, wie in die Frevler in ihrem Leben werden tot genannt, das ist die erste Einsicht. Er befindet sich auf einem fernen Weg. Das heißt, ihm wird von oben gezeigt, dass er weit vom Weg der Wahrheit entfernt ist und dem Kampfplatz entfliehen will, bis er um Gnade fleht. Daher ist er am ersten Pessach noch nicht rein. Pessach ist die linke Linie. Das heißt, ihm werden die Geheimnisse der Tora offenbart. Rechts heißt rein. Das ist der Zustand von Hesed, wenn er in der Arbeit ist um des Gebens willen. Am zweiten Pessach jedoch bereut er und reinigt sich im Hesse, das heißt im Geben. Zu diesem Zeitpunkt kann er mit Pessach belohnt werden, was die linke Linie Chochma ist. Ich bin bereit, müde und mein Kopf ist nicht klar. Norma, bitte. Was bedeutet, dass Pessach die linke Linie ist? Das zeigt uns, wie wir durch große Arbeit wir uns über unseren Ego erheben können. Deswegen diese Arbeit ist eine harte Arbeit. Gegen den Willen zu empfangen, gegen den Pharao.
Also so, auf diese Weise können wir wegrennen von der Kontrolle.
Das ist nicht Ergebnis der Arbeit in zwei Linien?
Nein. Nun, ist nicht uns nicht so wichtig für uns, ob zwei Linien sind oder drei. Wir müssen nur sehen, wie er fordert, sich zu heben von der Stufe. Schlimm, so dreht mir ein den Auszug Ägyptens.
Und das nennt sich Chochma, was der am Ende des Artikels schreibt.
Kaf Smol, linke Linie, ist Chochma, richtig. Aber die Tatsache, dass wir schon, das erlangen wir erst nach dem Austritt.